Dieser Podcast wird unterstützt von der FH Joanneum, Hochschule für angewandte Wissenschaften. Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute sprechen wir über wahnsinnig tolle Vierbeiner, und zwar über die, die uns Menschen schon am allerlängsten begleiten. Hunde. Wie wurden aus wilden Wölfen eigentlich unsere Hunde? Und wie hat dieses jahrtausendelange Zusammenleben Mensch und Hund geprägt?
Sie begleiten uns schon länger als jedes andere Tier der Menschheitsgeschichte, kooperieren enger mit uns als andere Tiere und sind aus der menschlichen Zivilisation einfach nicht mehr wegzudenken. Hunde haben einen ganz speziellen Platz in unserer Gesellschaft und sie sind auch wirklich extrem toll.
Das kann ich nur unterstreichen. Ich finde, es ist allerhöchste Zeit, dass Hunde endlich auch mal eine eigene Folge in diesem Podcast bekommen. Sie haben sich wirklich verdient. Zugegeben bin ich nicht ganz unparteiisch. Ich bin selber mit Hunden aufgewachsen und habe auch das Privileg, heute mein Leben mit Hunden teilen zu können, zu dürfen. Und kann es mir anders auch gar nicht vorstellen oder will es mir anders gar nicht vorstellen. Interessant ist aber auch, dass eigentlich fast alle Leute parteiisch sind, wenn es um Hunde geht. Viele lieben sie, manche hassen sie, aber nur sehr wenig Leute haben eigentlich gar keine Meinung zu Hunden. Und das könnte eigentlich auch eine Folge unserer sehr langen gemeinsamen Geschichte sein, um die es eben heute bei uns im Podcast geht. Kein anderes Tier begleitet uns nämlich schon so lang wie der Hund. Und keines ist uns auch in vielen Hinsichten so ähnlich wie die Hunde.
Also ich bin auch definitiv der Fraktion pro Hund zuzurechnen. Und mit Hunden zusammenzuleben, das hat tatsächlich auch viele Vorteile, die sich auch wissenschaftlich bestätigen lassen, wie zahlreiche Studien zeigen. Hunde halten uns zum Beispiel körperlich fit, weil sie uns zur Bewegung animieren und Spaziergänge einfordern, egal ob Sonne, Schnee oder Regen. Sie tragen aber auch enorm zu unserem mentalen Wohlbefinden bei. Hunde brauchen Zuwendung und sie geben auch viel Zuwendung zurück. Sie sind deswegen eine wirklich sehr gute Medizin gegen Einsamkeit und Langeweile. Sie sind auch sowas wie ein soziales Schmiermittel für den Kontakt mit anderen Menschen. Sie animieren uns zu Gesprächen mit wildfremden Personen und sie bringen Struktur und Regelmäßigkeit in unser Leben.
Speziell Kinder profitieren sehr davon, wenn sie mit Vierbeinern im Haushalt aufwachsen. Auch dazu gibt es etliche Studien. Haustiere sind ja ganz generell gut für Kinder. Ein Leben mit Hund fördert aber ganz besonders die soziale Kompetenz zum Beispiel und das Verantwortungsbewusstsein. Und der Bewegungsfaktor, der für alle Hundebesitzerinnen oder Hundehalterinnen und Hundehalter eine Rolle spielt, schlägt auch bei Kindern ganz ordentlich zu Buche. Da ist erst vor kurzem eine Langzeitstudie erschienen, wo rausgekommen ist, dass Kinder in Hundehaushalten wirklich wesentlich aktiver sind als Kinder ohne Hunde und klarerweise auch sehr viel mehr Zeit an der frischen Luft verbringen. All das hat natürlich positive Auswirkungen auf die Gesundheit.
Auf unserem Planeten leben rund 1 Milliarde Hunde. Leider hat aber nur ein kleiner Teil von ihnen das Glück, ein richtiges Zuhause zu haben. Und die Vielfalt unter ihnen, die ist wirklich enorm. Da gibt es Vertreter mehrerer hundert anerkannter Hunderassen. Vom winzigen Chihuahua zur riesigen Dogge und noch viel mehr Mischlinge und Streuner. Aber auch wenn die Vierbeiner äußerst verschieden daherkommen und sich auch in ihrem Wesen stark voneinander unterscheiden, stammen sie doch alle von derselben Art ab, nämlich dem Wolf. Alle Hunde tragen noch zu 95% Wolfsgene in sich. Ob sie nun ihr Aussehen wie ein Schäferhund oder ein Pudel oder wie ein Dackel haben.
Hunde sind eben eine Unterart des Wolfs, die unter dem Einfluss des Menschen entstanden ist. So viel ist klar. Sie sind die ersten Tiere, die der Mensch domestiziert hat, und zwar noch lange bevor unsere Vorfahren überhaupt sesshaft geworden sind. Wann, wo und auch wie diese Domestizierung aber genau stattgefunden hat, das beschäftigt die Wissenschaft schon sehr lange und das ist auch längst nicht abschließend geklärt. Darüber haben wir auch mit dem österreichischen Verhaltensbiologen Kurt Kotterschall gesprochen. Der beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Wölfen und Hunden und ist einer der renommiertesten Wolfsforscher der Welt.
Also es schaut ganz so aus, als wären knapp nach der Einwanderung unserer direkten Homo sapiens Vorfahren vor etwa 42.000 bis 47.000 Jahren in Eurasien, als wären die dort auf den Wolf gestoßen. Die kamen ja nicht mit einem Tabula rasa Mind, sondern die kamen ja als Animisten. Das heißt, die glaubten an die Beseelter der Natur, waren sehr symbolorientiert und auf Basis von allem, was wir heute über animistische Jäger- und Sammlergesellschaften wissen, kann man ziemlich stark annehmen, dass ihnen bald aufgefallen ist, dass es ein Tier da draußen gibt, das ihnen in sozialer Organisation, sogar in der Jagdstrategie und im Social Mindset unglaublich ähnlich ist. Belegen kann man dieses frühe Szenario doch durch Funde einiger Hundereste. Zum Beispiel gibt es einen Schädel aus Goyer und einen aus Belgien und einen aus dem Altai-Gebirge. Und beides, wie wir heute wissen, sind Hundeschädel und die wurden vor nicht allzu langer Zeit auf circa 37.000 Jahre vor unserer Zeit rückdatiert. Das heißt, zu dieser Zeit gab es also schon Hunde.
Das ist eine wirklich faszinierende Erkenntnis, dass es schon so lange her ist, dass wir Menschen auf den Hund gekommen sind. Es gab Hunde also schon vor mindestens 37.000 Jahren. Also das ist fast 25.000 Jahre, bevor Menschen sesshaft wurden und Landwirtschaft betrieben haben. Und schon zu dieser Zeit streiften sie mit Hunden durch die Wälder.
Eine wirklich lange Partnerschaft. Lange hat man angenommen, dass die Wölfe sich im Laufe der Zeit quasi selbst gezähmt haben. Dass sie irgendwann draufgekommen sind, wenn man in der Nähe von Menschen ist, da gibt es immer was zu holen. Zum Beispiel Jagdabfälle, die man fressen kann, oder auch menschliche Fäkalien, die unter Vierbeinern ja durchaus als Delikatessen gelten. Und so war lange auch die Annahme, hätten sich die Wölfe halt immer mehr an die Menschen gewöhnt und wären dadurch zahmer geworden und zugleich auch irgendwie abhängiger, weil sie dann mehr dort gefressen haben, was so angefallen ist und weniger selbst gejagt haben und sich dadurch praktisch selbst domestiziert haben. So dürfte es sich aber nicht wirklich zugetragen haben, sagt Kurt Kotterschall. Diese Annahme ist in der Forschung durch experimentelle Daten inzwischen weitgehend überholt worden.
Heute sind sich alle, die Hands-on-Erfahrung mit Wölfen haben, einig, dass es so nicht gewesen sein kann. Man kann sich mit Wölfen habituieren oder Wölfe an einem habituieren. Das war früher sicher möglich. Diese Wölfe waren ja weniger scheu als die heutigen aufgrund des kaum vorhandenen Jagddrucks. Aber was man damit nicht erreicht, ist, dass diese Wölfe sich sozusagen einem als soziale Partner respektieren. Es ist nicht möglich, mit habituierten Wölfen wirklich gut zu kooperieren. Und es wäre ziemlich unwahrscheinlich, dass habituierte Wölfe die Kinder dieser Leute respektiert hätten. Und wenn diese frühen Wölfe die Kinder unserer Vorfahren gegessen hätten, hätten wir mit absoluter Sicherheit keine Hunde. Wir können heute aufgrund unseres Wissens über das Wesen, also über die soziale Organisation von Jägern und Sammlern und auch des Wesens der Wölfe ziemlich sicher sagen, dass es kein Dominanzverhältnis war, sondern mit Wölfen kann man hervorragend kooperieren, wenn man sie respektvoll behandelt und wenn man sie nicht rumkommandiert. Also es muss Verhältnis auf Augenhöhe gewesen sein.
Heute nimmt man also in der Forschung an, dass die Annäherung nicht allein von Wölfen ausgegangen ist, sondern eher, dass Menschen irgendwann Wolfswelpen mitgenommen und bei sich aufgezogen haben. Dafür sprechen auch die Experimente von Kotterschall und Kolleginnen und Kollegen im Wolfsforschungszentrum Ernst Brunn in Niederösterreich. Nur Wölfe, die von klein auf von Menschen aufgezogen wurden, bilden so ein Vertrauen auf, dass sie mit Zweibeinern auf Augenhöhe kooperieren. Mit Wölfen, die nicht schon als Welpen mit Menschen in Kontakt waren, klappt das einfach nicht so gut.
Die Vorteile einer Zusammenarbeit dieser beiden Spezies, die gab es auch vor mehr als 30.000 Jahren schon zur Genüge. als Menschen eben noch durch die Wälder gezogen sind, als Jäger und Sammler, da haben sich durchaus Gemeinsamkeiten ergeben. Menschen und Wölfe sind Jäger mit einem eigentlich recht ähnlichen Beutespektrum. Und was die Ernährung betrifft, sie benötigen nicht nur Fleisch, sondern eben auch pflanzliche Kost, um den Nährstoffbedarf abzudecken. Das gilt für Wölfe auch. Das ist schon einmal eine wichtige Gemeinsamkeit. Aber was auch wirklich erstaunlich ist und wahrscheinlich eine wichtige Rolle gespielt hat, damit diese auf den ersten Blick doch sehr unterschiedlichen Spezies zusammenpassen, sie sind erstaunlich ähnlich sozial organisiert. In Familienclans sozusagen, die nach innen sehr kooperativ miteinander zusammenarbeiten, an einem Strang ziehen, anderen Gruppen der gleichen Art gegenüber nach außen aber eher skeptisch bis aggressiv begegnen. Je weniger Ressourcen zur Verfügung stehen, desto gewaltsamer wird auch gegen andere Gruppen vorgegangen. Part of the family zu sein, bedeutet für Wölfe eigentlich dasselbe wie für Menschen.
Eine gezielte Züchtung, also eine Selektion auf bestimmte Eigenschaften durch den Menschen, dürfte aber erst später in der Hundegeschichte stattgefunden haben, als die Menschen eben sesshaft wurden. Die Hunde passten sich an die neuen Lebensbedingungen, wurden dann aber auch gezielt noch auf bestimmte Eigenschaften hingezüchtet. Viel später sind auch optische Kriterien dazugekommen, so wie das eben bis heute passiert.
Die ersten 30.000 Jahre waren Hunde oder wolfsähnliche Hunde, hundeähnliche Wölfe, die Gefährten der Jäger und Sammler, und die haben nicht bewusst selektioniert auf bestimmte Eigenschaften. Das begann erst vor 10.000 bis 12.000 Jahren mit dem Sesshaftwerden, mit der Hierarchisierung der menschlichen Gesellschaften. Und da haben sich dann sozusagen die ersten Hundetypen gebildet, solche, die gut geeignet waren zum Jagen. Mit dem Sesshaftwerden gab es ja dann plötzlich auch organisierte Heere, gab es solche, die über andere bestimmen, die Leute zur Arbeit und zum Kriegsdienst einteilen. Und solche Bedingungen sind natürlich ein ganz anderer Selektionshintergrund auch für Hunde. Darum wundert es uns nicht, dass wir heute etwa durch die Experimente am Wolfsforschungszentrum relativ klar zeigen können, dass einer der wichtigen Unterschiede, nicht großen, aber doch wichtigen Unterschiede zwischen Wölfen und modernen Hunden ist, dass man, wie gesagt, mit Wölfen gut, aber auf Augenhöhe kooperieren kann und dass die ganz gern die Führung übernehmen, während Hunde im Wesentlichen dann glücklich sind, wenn sie in einer guten Führungspartnerschaft leben. Das heißt, Menschen führen und Hunde sozusagen fügen sich sehr gut drin ein, was nicht heißt, dass man dem Hund nicht auch gelegentlich seinen Willen lässt. Nicht? Eine Partnerschaft ist immer geben und nehmen. Und vor allem darf man Hunde nicht dominieren, obwohl sie das im Gegensatz zu Wölfen durchaus vertragen. Nicht? Aber wenn man mitdenkende Partner will, mit denen man in guter Beziehung lebt, dann kann man mit Hunden sehr, sehr kooperativ zusammenleben, ohne sie jetzt ständig mit Druck und Strenge dazu bringen zu müssen.
Das ist, finde ich, ein extrem spannender Punkt. Worin liegt genau der Unterschied zwischen Wölfen und Hunden? Sie sind sich einerseits sehr ähnlich, ticken aber andererseits recht unterschiedlich. Wölfe und wildlebende Hunderudel sind sehr verschieden organisiert. Hunde sind, wie Kurt Kotterschall auch gerade gesagt hat, extrem kooperativ mit Menschen, aber weniger kooperativ mit anderen Hunden, während es bei Wölfen eigentlich umgekehrt ist. Hunde haben sich außerdem nicht nur durch die Zucht, durch den menschlichen Willen verändert, sondern auch durch Anpassung an die menschliche Zivilisation. Ein Prozess, der übrigens nach wie vor nicht abgeschlossen ist, sondern natürlich weiterläuft. Wir sind da nicht an irgendeinem evolutionären Ende angekommen, wir alle nicht übrigens. Aber bei den Hunden ist es zum Beispiel so, dass die meisten kürzere Schnauzen und kleinere Zähne entwickelt haben im Laufe der Zeit, als Wölfe das haben. Und das dürfte wiederum ein Ergebnis der Ernährungsumstellung sein, die nach dem Sesshaftwerden des Menschen auch die Hunde betroffen hat. Nämlich es gab weniger Fleisch und mehr Getreide, weil die Landwirtschaft erfunden worden ist. Kurt Kotterschall sagt, dass man Hunde zwar nach wie vor wie Wölfe ernähren kann, aber dass das nicht unbedingt sinnvoll ist, weil ihr Verdauungsapparat hat sich eben über die Jahrtausende verändert, so wie unserer auch. Aber gibt es einen großen Hauptunterschied zwischen Hunden und ihrer wilden Stammform?
Es gibt gewisse Unterschiede, die sich im Laufe der letzten 30.000 Jahren herausgebildet haben, aber den großen Unterschied zwischen Wolf und Hund gibt's nicht wirklich. Es ist vielmehr eine Mosaik kleiner, aber letztlich wichtiger Unterschiede. denn ein Leben mit sozialisierten, also mit zahmen Wolf in unserer Kulturumgebung wäre für beide Teile relativ mühsam und eigentlich für den Wolf eine Zumutung, eine Tierquälerei. Die Evolution, sozusagen diese Anpassung der Hunde an uns Menschen, ist ja nicht abgeschlossen. Also generell könnte man auf die Idee kommen, dass mit dem Hund ein Wesen entstanden ist, irgendwo zwischen Wolf und Mensch. Und tatsächlich sind Hunde die sozial und in jeder Beziehung zu uns bestpassenden Kumpantiere.
Die Geschichte von Mensch und Hund verdeutlicht auch, dass uns unsere Vierbeiner nicht nur in vielen Dingen wirklich sehr ähnlich sind, sondern dass eigentlich jede Gesellschaft auch ihre passenden Hunde hat. Hunde spiegeln uns in gewisser Weise vom Jagdhund bis zum toupierten Pudel, vom scharfen Kampfhund bis zum niedlichen Schoßhündchen. Die Tiere decken sehr unterschiedliche menschliche Bedürfnisse ab und befriedigen womöglich auch ein bisschen unsere Egos.
Also das ist eine individuelle Einstellung, kulturelle Sache und die ändert sich auch ständig. Wir dürfen nicht vergessen, nach dem Zweiten Weltkrieg hat bei uns als Hund der deutsche Schäferhund dominiert. 50% oder mehr der gehaltenen Hunde waren deutsche Schäferhunde. Das ist auf wenige Prozente abgesunken. Heute halten die netten Leute in den Innenstädten ihre netten kleinen oder auch größeren Hunde, Golden Retriever, Labradors, also Hunde, mit denen man freundlich daherkommt und die einem wirklich helfen, Vertrauen zu gewinnen und in sozialen Kontakt mit anderen Leuten zu treten. Solche Hunde sind wirklich klassische soziale Schmiermittel. Andererseits, vor allem an der Peripherie der Städte, gibt's wieder die Kultur der jungen, der tätowierten jungen Männer, die ganz gern mit Staffordshire Terriern und anderen Hunden zusammenleben, die manche Leute als Kampfhunde bezeichnen. Und da ist auch klar, wo es lang geht. Das ist verlängertes Ego, das geht bis hin zum Führen des Hundes als Waffe. Da splittet sich die Gesellschaft wirklich in Hundeblasen und man ist sich nicht immer ganz freundlich gesinnt. Auf jeden Fall, mit gesellschaftlichen Änderungen gibt es auch eine Änderung der Beziehung zum Hund und auch eine Verschiebung der gehaltenen Hunde oder entsprechende Selektion.
Aber vermenschlichen wir unsere Hunde nicht auch manchmal zu sehr? Und was macht Hunde eigentlich glücklich? Das bereden wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
Sind wir mal ehrlich, das Leben ist kompliziert genug. Wissenschaft und Forschung manchmal auch. Dabei sind die Fragen dahinter oft alltäglich.
Warum weiß mein Auto vor mir, dass ich gleich bremsen muss?
Kann ich ohne schlechtes Gewissen reisen?
Wie schmecken Mehlwürmer und warum kleben manche Menschen ihre Webcams ab?
Die Antworten gibt's bei Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft.
Und zwar so, dass man es versteht.
Der Wissenschaftspodcast der FH Joanneum. Überall, wo es Podcasts gibt.
Das Leben mit Hund hat viele Vorteile für die Menschen, wenn die Voraussetzungen passen, wie wir vorhin schon besprochen haben. Aber wie ist es umgekehrt? Was macht Hunde glücklich? Ihre Grundbedürfnisse müssen natürlich erfüllt sein, also Futter, Bewegung, Sozialkontakte. Aber was für die Tiere sonst zählt, ist vor allem die Beziehung zum Menschen, sagt Kurt Kottroschall.
Für sie sind wir schon etwas Besonderes. Sie sind bei uns, im Gegensatz zu Wölfen, zu sozialisierten Wölfen übrigens, sind die Hunde uns viel zugewandter, viel aufmerksamer, legen viel mehr Wert darauf, mit uns zu leben. Für Wölfe sind wir gute Kooperationspartner, aber haben nicht diese extreme Wichtigkeit. Das heißt, es sind so gebaut, unter Anführungszeichen, sind Hunde für ein Leben mit ihresgleichen nicht wirklich, sondern Hunde sind an ein Leben mit uns angepasst und ein Leben in guter Beziehung zum Menschen gehört schon zu ihrem Glück. Also das brauchen sie. Daher zu glauben, für Hunde sind vor allem Hunde wichtig und Menschen sind Beiwerk zur Irrtum. Das ist genau umgekehrt. Für das Glück eines Begleithunds ist die gute Beziehung zu seinem Menschen wichtiger als der Zweithund. Obwohl der Zweithund nicht schlecht ist. Nicht? Also die beiden haben, wenn es gut geht, viel Spaß zusammen und funktionieren gut zusammen. Und als Mensch hat man auch viel Spaß. Vor drei und mehr Hunden sei ein bisschen gewarnt, weil da fängt der Wahnsinn an. Also da entwickelt sich eine gewisse Gruppendynamik unter den Hunden, dass man schauen muss, dass man als Mensch auch noch dabei ist. Ne? Aber zwei Hunde ist super, aber wie gesagt, zu glauben jetzt, der Zweithund ist Bedingung für das Glück des Ersten, das ist nicht ganz so.
Wir Menschen sind für Hunde also ziemlich wichtig. Dafür müssen sie aber auch einiges mit uns mitmachen. frisch geföhnte Hunde, die in Söckchen durch die Stadt spazieren, Chihuahuas im Regenmantel, Hunde-Eissalons, all das gibt's. Geschäfte für edles Spezialfutter. Manchmal hat man schon den Eindruck, dass Leute es mit dem Verhätscheln ihrer Hunde schon auch etwas übertreiben. Und doch ertappt sich wahrscheinlich jede und jeder, die mit Hunden zusammenleben, manchmal dabei, den kleinen oder großen Liebling auch schon ein bisschen wie einen Mensch zu behandeln. Macht das den Tieren eigentlich was aus?
Bis zu einem gewissen Grad ist das gar nicht schrecklich, weil sie sind dafür gebaut. Nicht? Allerdings, man kann es auch übertreiben. Nicht? Also ob der Hund wirklich Haute Couture-Kleidung braucht, das ist dem Hund zwar egal, solange die Beziehung gut ist, aber es ist eine Geschmacksfrage, ob der Hund wirklich so gefüttert werden muss, dass er fett ist wie eine Walze. Das ist sehr die Frage. Und Hunde brauchen Bewegung. Das heißt, Hunde haben schon spezielle Bedürfnisse, worauf man als Mensch nicht vergessen darf. Aber sonst kann man davon ausgehen, dass die sozialen Bedürfnisse, die man ihm unterstellt, mit unserer menschlichen Empathie tatsächlich jene Bedürfnisse sind, die Hunde auch haben, weil wir ein sozial unglaublich ähnliches Gehirn haben. Und natürlich gibt es Leute, die diese soziale Beziehung befremdet sehen und auch kritisieren. Das hat ja auch Papst Franziskus einmal gemeint, als er frisch im Amt war. Die jungen Leute sollen nicht so viel mit ihren Katzen und Hunden herumtun, die sollen lieber schauen, dass sie Kinder kriegen. Was natürlich ein Missverständnis ist. Es geht ja nicht um entweder oder. Und ich würde sogar sagen, Menschen ohne Hund sind nicht ganz vollständig. Auch wenn es ein bisschen provokant klingt. Man könnte aber auch sagen, Menschen ohne Kumpantiere. Wenn ich heute meine Freude mit meinem Zwergkaninchen habe oder mit meinem Pferd oder mit meiner Katze, ist das natürlich auch in Ordnung.
Sehr schön. Ja, bei aller Begeisterung für Hunde wollen wir ja natürlich nicht auf andere Haustiere vergessen. Mit dem einen oder anderen werden wir uns auch in diesem Podcast noch genauer beschäftigen. Aus dem Gespräch mit Kurt Kotraschall nehme ich aber trotzdem mit, dass die Beziehung zwischen Mensch und Hund in vielerlei Hinsicht wirklich einzigartig ist. Und unsere gemeinsame Geschichte sicher noch lange nicht zu Ende. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Sind wir mal ehrlich, das Leben ist kompliziert genug. Wissenschaft und Forschung manchmal auch. Dabei sind die Fragen dahinter oft alltäglich.
Warum weiß mein Auto vor mir, dass ich gleich bremsen muss?
Kann ich ohne schlechtes Gewissen reisen?
Wie schmecken Mehlwürmer und warum kleben manche Menschen ihre Webcams ab?
Die Antworten gibt's bei Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft.
Und zwar so, dass man es versteht.
Der Wissenschaftspodcast der FH Joanneum. Überall, wo es Podcasts gibt.
Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel?
Wie viel betrogen und bestochen wird im Profisport?
Und wieso verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer?
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ich bin Tobias Holub.
Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit.
Und die Standard-Redaktion liefert Antworten.
Im Thema des Tages, von Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.